Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
In genau einer Woche starten die Olympischen Spiele in Frankreich. Und für viele, die diesen Podcast hören, ist das immer etwas ganz Besonderes. Denn die meisten kennen zumindest einen Segler oder eine Seglerin, die als Olympioniken mit dabei sind. Eine, die alle kennt, ist Tatjana Pokorny. Sie wird in Paris, Marseille und Hyères ihre 9. Olympischen Spiele als Reporterin erleben. Seit 1992 ist sie dabei und natürlich mit allen Wassern gewaschen. Tati, was waren die schönsten Olympischen Spiele für dich bisher?
Das waren zwei. Zum einen die 2000er Spiele in Sydney. Schlichtweg, weil wir dort mitten in der Olympiastadt vor dem Opernhaus, vor dem berühmten, die Segelwettfahrten gesehen haben. Da wurden sie ausgetragen, ein Traumrevier. Und die Stadt hat den Segelsport umarmt. Die Australier lieben den Segelsport. Das ist natürlich ganz besonders, weil man einfach mit Segeln olympisch manchmal auch nicht dort ist, wo die Spiele stattfinden, sondern in weit entlegenen Orten. Meine anderen Lieblingsspiele waren die in England, London 2012.
Weymouth
waren wir mit dem Segelsport, genau. Und das hat aus vielen Gründen sehr viel Spaß gemacht, obwohl die deutschen Segler damals leider keine Medaille gewinnen konnten. Gab es ganz viele tolle Athleten, tolle Leistungen. Mhm. Und es gab vor allen Dingen eine Art Stadion mit einem Hügel, wo Tausende, Zehntausende Zuschauer saßen. Und damals Sir Ben Ainslie angefeuert haben, der seine 4. Goldmedaille extrem spektakulär gewonnen hat und sein Land in Ausnahmezustand versetzt hat, weil er zum besten Olympiasegler der Olympiageschichte aufgestiegen ist.
Ja. Hast du einen deutschen Lieblingssegler oder Seglerin? So, also muss auch nicht mehr aktiv sein, ne? Also irgendwen so in den letzten vielen, vielen Jahren, wo du dabei bist.
Das würde ich öffentlich ungern sagen. Nein, es gibt wirklich mehrere, die ich sehr, sehr schätze, die ich sehr bewundere für ihre Wahnsinnsarbeit, die sie in diesen Sport stecken. Es sind ehemalige und aktuelle. Ich könnte vielleicht als Beispiel Philipp Buhl nennen, weil ich einfach dessen lange, beharrliche und sehr leidenschaftliche Arbeit für diesen Sport schätze und weil er jetzt zum dritten Mal bei Olympischen Spielen startet.
Ich mag ihn auch sehr, aber er hat aus hektischen Gründen diesen Podcast abgesagt. Philipp, wenn du das hier hörst, du hättest ein schönes Gespräch mit mir haben können, aber trotzdem viel Glück bei Olympia.
Dem drücken wir wirklich alle die Daumen. Das tun wirklich viele. Ist sein dritter Anlauf. Er war 14. in Rio, hat den Himmel über dem Zuckerhut angeschrien, weil er unter seinem Leistungsvermögen geblieben ist. In Enoshima vor 3 Jahren ging es schon viel besser. Da wurde er 5. Und ja, ich glaube halt, Segeldeutschland drückt dem die Daumen, dass er jetzt endlich seine olympische Medaille bekommt. Das wird nicht einfach.
Nee, klar, ist Olympia, ist immer besonders. Aber er hat es sich so verdient und er ist so ein wahnsinnig netter Kerl. Und ich glaube, es gibt niemanden, der Philipp Buhl nicht mag und nicht bewundert. Deshalb von hier aus, wir drücken allen die Daumen. Sag uns noch, bevor wir unsere Seglerinnen und Segler durchgehen, sag uns noch, was waren denn für dich so die schwierigsten und kompliziertesten Spiele, die du erlebt hast?
Ach, da gab's auch mehrere. Ich glaube nicht, dass ich olympische Spiele wie in Qingdao in China nochmal in dieser Art erleben möchte. Zum einen hatten wir riesige Probleme da mit der Algenpest, mit diesen riesigen grünen Algenteppichen, die alle weggeräumt werden mussten. Gerochen hat das auch nicht besonders lecker. Ja, und zum anderen waren das teilweise auch beschränkte Spiele und für uns Europäer nicht alles so leicht zu nehmen, was dort serviert wurde an Nicht-Offenheit. Und es gab auch natürlich sehr fast lustige Erlebnisse, auch mit den Kollegen zusammen, weil wir tatsächlich große Probleme hatten, uns zu verständigen. Also man muss sich einfach mal vorstellen, man hat neben der Arbeit auch noch ein Leben und muss irgendwann abends oder nachts mal was essen gehen. Das war wirklich, wirklich schwierig, überhaupt zu einem Restaurant zu gelangen. Man muss sich vorstellen, dass dort niemand Englisch spricht. Mhm. Niemand, den du auf der Straße triffst, kein Taxifahrer. Selbst in Hotels, in die wir gegangen sind, um zu fragen, war das schwierig. Das heißt, man konnte seine Wege einfach nicht finden. Man ging verloren. Ich hatte Kollegen, mit denen ich unterwegs war. Die wurden irgendwann so hungrig, dass sie schlechtlaunig wurden, weil die einfach nichts gefunden haben. Also das waren keine ganz leichten Spiele, sehr heiß obendrein, aber man schafft ja alle Spiele und es gibt immer guten Sport und der lenkt dich dann davon ab.
Ja, mir erzählte Lars Bolle, das ist der Chefredakteur digital von der Yacht, der erzählte mir gestern eine Geschichte, dass ihr irgendwie zusammen rauchen wart, man aber keine Feuerzeuge mitnehmen durfte. Du hast aber irgendwie eins reingeschmuggelt. Erinnerst du dich an die Geschichte?
Jetzt diese nicht konkret, aber ich könnte eine andere lustige Geschichte erzählen. Und man muss öfter mal was reinschmuggeln. Da kann ich nach Athen quer verweisen, wo man uns Essen und Trinken am Arbeitsplatz verbieten wollte. Und wir tatsächlich die nationalen olympischen Komitees einschalten mussten, weil man kann sich vielleicht vorstellen, dass Journalisten bei Olympia 14, 16 Stunden Arbeitstage haben, manchmal auch noch länger. Und es ist nicht möglich, am Arbeitsplatz nicht zu essen oder zu trinken. In Athen hatten wir teilweise 40 Grad plus. Ja, man möchte was trinken. Wir haben das dann reingeschummelt.
Oh Gott, oh Gott. Ja, Lars erzählte mir die Geschichte, dass du ein Feuerzeug unterm Gürtel reingeschmuggelt hast. Und das hast du ihm dann erzählt. Und offenbar haben das irgendwelche Sicherheitsbeamte oder Kameras oder Mikros wohl mitgehört. Und beim nächsten Mal haben sie zielgenau bei dir genau dieses Feuerzeug so gefunden.
Das stimmt. Man wird ja schlau. Man versucht sich vor Ort auch gute Verbindungen zu schaffen, dass man gut durchkommt durch die vielen Beschränkungen. Mhm. Olympische Spiele sind für Journalisten vielleicht, kann man sich das vorstellen, wie am Flughafen, wenn man durch alle Kontrollen muss. So müssen wir jeden Morgen durch die Kontrollen rein, durch die Kontrollen wieder raus. Man wird sehr, sehr scharf kontrolliert. In Japan beim letzten Mal war das alles natürlich noch in Hochpotenz schwieriger. Das waren Olympische Spiele in Corona-Zeiten. Das war wirklich sehr, sehr schwierig, weil jeder, der nach Japan kam, erstmal 2 Wochen in Quarantäne ging.
Ja, das gab's
ja auch
noch.
Die meisten Journalisten, die wir waren ja nur gut 2 Wochen da. Das heißt, wir haben unsere Arbeit in diesen 2 Wochen wie in Quarantäne verbracht. Wir durften also ausschließlich im Hotel sein. Das durften wir auch nicht verlassen, außer um in den Bus zu steigen zum Segelhafen, zum Olympischen und zum Pressezentrum. Und von dort ging es im Bus wieder ins Hotel. Wir durften maximal uns dort im Olympiahafen bewegen. Und das Ganze war natürlich relativ schwierig. Wie haben wir das gelöst? Wir hatten zum Beispiel einen kleinen Einkaufsladen neben dem Hotel abends, wenn man dann gegen 10 vielleicht von der Arbeit kam und wirklich Hunger hatte. Dann haben wir, weil wir getrackt wurden in Japan, dann haben wir einen Kollegen mit 5 Handys in die Lobby gesetzt und die anderen sind mal kurz nach nebenan, um was einzukaufen.
Wahnsinn. Man würde sowas ja jetzt, das ist sicherlich ein Vorurteil, von China erwarten, aber nicht von Japan.
Naja, die Japaner waren schon sehr, sehr nett dort, wo wir sie erlebt haben im Pressezentrum. Das hat hervorragend geklappt unter diesen schwierigen Bedingungen. Aber es gab halt eine Flut von Regeln. Ich glaube, wir wurden jeden Tag x-mal getestet auf Corona. Und die wurden sehr, sehr intensiv halt beherzigt. Und da musst du auch deine Wege finden, drumherum zu arbeiten, damit du mit deinem Leben noch irgendwie klarkommst.
Mhm. Ich weiß aus eigenen Erfahrungen, dass große globale Sportereignisse auch unfassbare Sauforgien immer sind. Zumindest damals in meiner Zeit noch. Wie ist das heute? Ist das weiterhin so, dass man dann doch mit den Sportlern irgendwann mal so richtig abstürzt? Oder hat sich das alles so ein bisschen, gebessert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen?
Das hat sich nicht nur ein bisschen gebessert, es hat sich 100% gewandelt.
Mhm.
Kein Alkohol im Spiel, keine Orgie, keine Partys. Die Segelsportler von heute sind wie die meisten anderen Sportler auch Vollprofis. Die haben so viel investiert für ihren Lebens- und Sporthöhepunkt. Das gibt es tatsächlich nicht mehr. Zumindest nicht in den Gefilden, wo Leistung gebracht wird und wo Medaillen gewonnen werden. Das ist nicht schön geredet. Das gibt es nicht mehr.
Mhm. Ja, gut so. Ich finde es gut. Ich finde die Alkoholverherrlichung, gerade wie sie im Fußball stattfindet, absurd. Ja, das Menschen automatisch glauben, wenn man Fußball guckt oder spielt, dass man dazu Bier trinken muss, finde ich absurd und es ist gut, dass sich das langsam wandelt.
Ich will nicht sagen, dass nicht am Ende von Olympischen Spielen auch mal gefeiert wird.
Ja,
ich habe die ein oder andere Party im Deutschen Haus erlebt, ganz am Ende von den Spielen. wenn das mit der Arbeit mal möglich war, und habe schon sehr ausschweifende Partys, zum Beispiel in Rio de Janeiro 2016 erlebt.
Ja.
Sehr berühmt, glaube ich, ist die deutsche Hockeymannschaft, die hat das Haus fast auseinandergenommen. Die können feiern, das habe ich erlebt, ja.
Ja, ja. Was erwartet uns jetzt in Frankreich? Also werden das so geile Spiele wie damals in Australien oder wird das eher schwierig? Was erwartest du und was weißt du schon?
Ich glaube, das werden wunderschöne Spiele, weil die Bühne, das Revier, die Bucht von Marseille sehr, sehr hübsch ist erst einmal. Die ist eingerahmt von einem Gebirgsmassiv, die Calanques, mitten im Olympiarevier, ungefähr eine Seemeile vor Marseilles Küste, liegt die Île d'If. Wahrscheinlich nur die etwas Älteren von uns kennen den Roman von Dumas.
Der Graf von Monte Cristo.
Der Graf von Monte Cristo hat im Kerker auf dieser Insel viele, viele Jahre eingesessen. Und ja, daran erinnert man sich vielleicht auch ein bisschen. Was schwierig ist, das Revier kann alles. Das heißt, wir können sehr windarme Tage erleben und wir können auch stärkeren Wind erleben. Und das wiederum liegt den Seglern ja ganz unterschiedlich. Insofern wird der eine dafür, die andere dafür die Daumen drücken und wir gucken, was serviert wird.
Erwartest du Medaillen, ja, ne?
Ich hoffe auf Medaillen. Erwartungshaltungen sind immer schwierig. Ich habe in meiner Zeit in bislang 8 Olympischen Spielen auch 2 medaillenlose olympische Segelregatten erlebt. Das ist dann immer ein bisschen traurig und natürlich für uns Journalisten auch schwieriger zu berichten. Ich habe aber auch fantastische olympische Spiele erlebt. Sydney, 3 Medaillen.
In einer Stunde oder so, ne?
Wie ich gerade erzählt habe, das Revier wird von den meisten deutschen Seglern sehr geschätzt, sehr umarmt, aber es ist auch ein bisschen launisch, weil es kann sehr wechselhaft sein. Und da muss man sehen, wem es liegt und wer dort seine Stärken ausspielen kann.
Also normalerweise hast du da unten im Sommer 3 bis 4 Beaufort reine Thermik. Und die stellt sich eigentlich im Sommer ein. Das ist halbwegs berechenbar, das Revier, haben mir welche erzählt.
Ja, das ist halbwegs berechenbar. Es sollte auch nach Statistik im Monat nur 3 Tage geben, wo der Wind unter 6 Knoten bleibt. Aber die gibt's halt auch. Man muss sich darauf einstellen.
Und es ist Olympia, da kannst du davon ausgehen, dass es schwierig wird.
Genau, bei Olympia wird's auch immer anders als gedacht. Ich erinnere mich an Qingdao nochmal zurück, China. Da ist die gesamte deutsche Segelnationalmannschaft davon ausgegangen, dass es ein totales Leichtwindrevier ist. Alle haben sich an die Limits runtergehungert. Ich habe einige kaum erkannt, als ich da ankam. So dünn waren sie geworden. Und was haben wir bekommen in den 2 Wochen? Eine Woche Starkwind.
Ja, es hat durchgeballert.
Es hat geballert. Und das ist eben die Geschichte beim Segelsport, wo es schon drauf ankommt, Leichtwind oder Starkwind, das bevorzugt halt unterschiedliche Athleten und Typen von Segeln.
Wir gehen mal die 10 Klassen, in denen wir qualifiziert sind, wo Deutsche mit dabei sind, durch. Okay? Also wir fangen an mit dem 49er FX. Das ist die Frauen-49er-Mannschaft aus Marla Bergmann und Hanna Wille. Haben die eine Chance?
Eine Chance hat erstmal jeder im deutschen Segelteam. Wir sind eine von nur 3 Nationen, die an diesen olympischen Segelrennen teilnehmen. In allen 10 Disziplinen, das ist ein Wort. Marla und Hanna kommen aus dem Segelclub, in dem meine Kinder segeln gelernt haben. Die sind ein Jahr jünger als meine Kinder. Ich kenne die sehr gut, noch aus ihrer Kindheit. Es sind 2 ganz tolle, erfrischende junge Frauen, die ursprünglich auf 28 Olympische Spiele geschielt hatten, dann sehr schnell aufgestiegen sind und es jetzt schon geschafft haben. Es ist fantastisch. Die machen tatsächlich glücklich in ihrer ganzen Art und Weise, wie sie das angehen. Die sind ein Geschenk für die Mannschaft in ihrer Frische und jungen Dynamik. Die haben auf jeden Fall eine Chance.
Wow, oh, das freut mich. Dann gucken wir auf die Männer der 49er. Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger. Wie sieht's mit denen aus?
Denen drücke ich die Daumen, dass sie das, was sie im Training immer zeigen, einfach auf die Bahn kriegen. Die haben sich schwierig qualifiziert, hatten zuerst eine individuelle Qualifikationshürde nicht nehmen können. Dann allerdings sehr mitreißend noch den Nationenstartplatz für Deutschland geholt. Ich glaube, die sind jetzt hochmotiviert, wenn sie an den Start gehen. Und Erik Heil, 2-mal Bronze vorher in Rio und in Enoshima im 49er gewonnen, hat mir immer erzählt, was für eine starke Crew das im Training ist. Dann wollen wir doch mal sehen, dass sie das jetzt vielleicht auch in die Bucht von Marseille zaubern können.
Die nächste Klasse sind IQ Foil. Ich glaube, wir müssen erstmal überhaupt erklären, was das ist.
IQ Foil ist die neue Ausrüstung für den olympischen Windsurfsport. Das sind Boards mit Hydrofoils und gab es normalen Windsurfsegeln, wie man das von früher kennt. Das heißt, die liften aus dem Wasser und sehen aus der Ferne aus, als würden sie übers Wasser fliegen. Und in etwa so schnell fliegen sie auch übers Wasser.
Ja, das ist Wahnsinn.
Und ja, da spielen wir auf jeden Fall mit.
Sebastian Kördel ist da für die Männer dabei. Der könnte Gold holen.
Sebastian Kördel kann alles da machen. Das ist ein großartiger Typ. 2022 Weltmeister, sein größter Erfolg bisher. Großartiges Finale bestritten. 2023 Vize-Weltmeister, bewiesen, dass das ganz und gar keine Renntagsfliege war. Er hat ein bisschen Probleme zu Jahresbeginn, hat sich wirklich durch die Qualifikation mühen müssen, hat eine Punktlandung hinbekommen, ist drin und in letzter Zeit auch wieder stark zur Form gekommen. Er hatte, glaube ich, ein bisschen technische Probleme und die sind jetzt behoben. Ich habe gerade mit ihm sprechen können. Er ist gut drauf und er will angreifen und er selbst glaubt, dass alles möglich ist, also auch Gold.
Bist du so ein mütterlicher Typ für die, dass du nicht nur die Reporterin bist, sondern vielleicht auch Ratgeberin und Seelsorgerin?
Ich weiß nicht, ob ich das mütterlich nennen würde, aber ich würde sagen, man ist eine Reporterin in einer Sportart, wo es nicht allzu viele Journalisten gibt. Das heißt, man bewegt sich sehr intensiv und redet viel mit diesen Seglern. Und natürlich, wenn die einen länger kennen, vertrauen die auch einem mal was an. Sie wissen, dass man damit anständig und fair umgeht.
Dass du das nicht in diesem Podcast ausplauderst?
Ganz sicher nicht. Den Koffer voller Infobomben, den lasse ich mal geschlossen.
Ja, ja, das ist gut, das ist gut.
Das ist ja in speziellen Sportarten, wenn man sich sehr auf eine Sportart konzentriert und man die Leute gut kennt, dann macht genau das so ein Verhältnis einfach aus. Ich weiß vielleicht hier und da ein bisschen mehr. Die wissen, dass ich nicht alles veröffentliche und vertrauen mir. Darüber habe ich aber auch einen sehr, sehr guten Überblick über das, was vor und hinter den Kulissen passiert.
Ja, das ist super. Und das ist auch das Schöne am Segeln. Ich war ja lange Fußballreporter und es ist völlig unmöglich, zu einem Bundesligaspieler ein solches Verhältnis aufzubauen, weil du einfach nicht so nah an die drankommst. Es ist natürlich auch noch viel mehr Mannschaftssportart als Segeln, weil einfach 11 Leute gleichzeitig unterwegs sind. Und das mag ich beim Segeln so sehr, dass man diese Menschen wirklich als Menschen kennenlernt und nicht nur als total überbezahlte Promis, die eigentlich nur Social Media im Kopf haben und sonst viel sehr wenig.
Das ist ja ein sehr spezieller Sport, der Segelsport, weil nur die wenigsten damit wirklich Geld verdienen und ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Die ganz allerwenigsten.
Ja, ja.
Die meisten machen es aus Leidenschaft, weil sie ein Lebensziel verfolgen, weil sie sich mit den Besten messen wollen. Das ist für mich etwas sehr Sympathisches. Ich habe in meiner Anfangszeit übrigens als Sportreporterin auch Fußball gemacht. Ich habe zum Beispiel mal Diego Maradona interviewt und muss sagen, als ich irgendwann durch Zufall und dann sehr entschieden beim Segelsport gelandet bin, das hat mich ziemlich glücklich gemacht, weil man im Segelsport mit aus meiner Sicht überdurchschnittlich intelligenten Menschen zu tun hat.
Ja.
Da machen Gespräche Spaß, da haben sie Tiefe, da haben sie Breite. Das sind einfach andere Beleuchtungen aufs Leben, muss ich wirklich sagen.
Ja, 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 das finde ich auch. Und das ist genau das richtige Stichwort für Theresa Steinlein im IQ-Foil bei den Damen. Erzähl uns ein bisschen was über Theresa, die du ja auch sehr gut kennst.
Theresa kommt vom Wörthsee, ist das Küken im deutschen Segelaufgebot für Marseille. Die ist mal gerade 22 Jahre alt. Die betreibt ihre Disziplin erst seit 4 Jahren. IQ-Foil, wie Sebastian Kördel, eben im Frauenfeld. Und ist ein Leichtgewicht, dürfte zu den leichtesten Windsurferinnen bei Olympia zählen. Das ist nicht immer gut, weil jedes Kilo mehr ist mehr Speed. Da sie allerdings gelernte Seglerin ist, hat sie dafür so ihre Vorzüge in Strategie und Taktik, die sie sehr gut auszuspielen weiß. Theresa könnte auf jeden Fall für eine Überraschung gut sein in Marseille. Da gucken wir mal genau hin.
Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingssportler Philipp Buhl. Der startet im LK7 und ich stecke im Kopf Philipp immer noch in Laser. Erklär uns doch diesen Wandel. Wie kam das, dass er nicht mehr im Laser ist und jetzt im LK7?
Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, die ich mal in Kürze fasse. Das hatte etwas mit Markenrechten von Laser und der Klassenvereinigung und einer Auseinandersetzung zu tun. Ich fand den Namen Laser sehr viel schöner. Ich habe lange gebraucht, um ihn abzustreifen. Manchmal will ich ihn immer noch schreiben. Ilka 7 klingt ein bisschen sperrig. Am Ende bedeutet Ilka nichts anderes als International Laser Class.
Ja.
Da ist der Laser wieder drin.
Ja, ja.
Philipp ist mit seinen 34 Jahren der älteste und erfahrenste Athlet im deutschen Aufgebot für Marseille. Es wird kein leichter Gang. Man würde denken, beim dritten Mal sollte sich das Blatt zu seinen Gunsten wenden. Das gönnen wir ihm auch alle. Aber es gibt zwei Leute in der Klasse, die sich im letzten Jahr so ein bisschen abgesetzt haben. Das sagt Philipp auch selber. Matt Wern, Michael Beckett, ein Australier, ein Engländer. Und dahinter sitzen inklusive Philipp Buhl, auch das sagt er selber, fünf weitere Medaillenkandidaten. Die prügeln sich also mit 7 Mann in der breiten Spitze des Ilka 7 um 3 Medaillen. Es wird hochspannend.
Ja, ja. Was glaubst du, wie würde es Philipp gehen, wenn er keine Medaille holt?
Ich glaube, dass er mit oder ohne Medaille nochmal 4 Jahre geht. Dann muss er sie beim nächsten Mal in Los Angeles holen.
Ja.
Er selber hat das noch nicht entschieden übrigens. Aber ich gehe davon aus.
Sag uns ein Wort zu Julia Büsselberg. Sie sitzt im Ilka 6, also auch einem Laser, ist quasi die Gefährtin von Philipp Buhl auf der weiblichen Bahn. Was kann Julia?
Julia kann hart und gut arbeiten. Das hat mir Philipp mal gesagt, der immer sagte, wenn im Ilka 6 eine von den deutschen Mädels das schafft, dann ist es Julia. Die hat eine tolle Arbeitseinstellung. Julia ist außerdem Studentin der Mathematik. Für mich ja weitgehend ein Buch mit 7 Siegeln. Ich bewundere solche Talente immer sehr. Die kann tatsächlich bestimmte Dinge auf dem Kurs rechnen. Die denkt in Parallelogrammen, wie sie mir sehr interessant erzählt hat. Julia kann eine Menge. Die war schon mal bei einer Weltmeisterschaft 5. Ist also auch auf jeden Fall für eine Überraschung gut in Marseille.
Wir kommen zum 470er, da sitzen Simon Dietsch und Anna Markfort. Und ich kenne Anna vor allem schon ganz lange und weiß, wie wahnsinnig ehrgeizig sie ist, was sie alles hinter sich hat. Und ich würde den beiden so sehr eine Medaille gönnen. Was traust du den beiden zu?
Die beiden sind sehr ehrlich. Die beiden wollen unbedingt eine Medaille. Das haben sie klar formuliert. Das sind sie auch wert in ihren Leistungen. Die haben in Deutschland die härteste, mit Abstand härteste nationale Ausscheidung gewonnen. Immerhin gegen die Weltmeister, die deutschen Weltmeister und weitere sehr, sehr starke Crews. Anna hat durchaus schon formuliert, dass die Crew eine Medaille will. Und sie hat auch gesagt, wir wollen am liebsten Gold. Das hat auch ein bisschen Hintergrund. Anna kommt aus Berlin, Jörsfelder Segelclub, Verein Seglerhaus am Wannsee sind ihre beiden Vereine. Im VSAW hängt schon ein bisschen Gold. Damit ist sie groß geworden. 2 Goldmedaillen von 36 und die Kuhweide Goldmedaille von 64. Und Simon, der Steuermann vom Württembergischen Yachtclub, der ist mit einer Goldmedaille in der Familie groß geworden. Sein Onkel Jörg und sein Vater Eckart haben 1976 im Flying Dutchman Gold gewonnen. Es waren die medaillenreichsten Spiele für eine deutsche Segelmannschaft, die wir je hatten, damals mit 5 Medaillen. Insofern sind die beiden ein kleines bisschen golden vorbelastet und danach wollen sie ihren Arm auch ausstrecken.
Würdest du sagen, die beiden haben die größten Chancen von allen auf Gold?
Schwer zu sagen, auf dem Papier vielleicht, aber da spielen natürlich auch noch die Curdles, die Bulls und weitere mit. Ich finde es immer schwierig, über Segler zu sagen, sie sind Goldkandidaten oder Goldfavoriten. Ja. Ich bin das gestern auch gerade von der Deutschen Presseagentur gefragt worden, für ein Stück zu den Goldkandidaten. Das ist im Segeln immer ein Stück weit schwieriger zu sagen, weil bei uns so viele Einflüsse sind. Einen 100-Meter-Lauf kann ich ein bisschen besser über die Jahreszeiten prognostizieren. Segeln ist wirklich schwer vorherzusagen. Wir haben es vorhin schon besprochen. Es gibt einfach Bedingungen, die bestimmte Athleten und Crews bevorzugen oder eben nicht. Und die kennen wir jetzt noch nicht.
Wir kommen zum Nakra 17. Eigentlich mein Lieblingsboot, muss ich sagen, weil es so wahnsinnig schnell und spektakulär ist. Paul Kohlhoff und Alisa Stuhlhemmer, die ich hier auch schon im Podcast hatte. Was sagst du zu denen? Was traust du denen zu?
Ich traue denen ganz viel zu. Die haben Bronze gewonnen in Enoshima vor 3 Jahren. Die sind also die einzige Crew in der deutschen Mannschaft, die schon eine olympische Medaille gewonnen hat. Wenn man das hat, sagte Paul Kohlhoff mir, dann möchte man das natürlich auch wieder haben. Er sagte aber auch, es wird dieses Mal schwerer. Und damit hat er recht. Die beiden, die haben uns so mitgerissen in Enoshima. Es hat so viel Freude gemacht, ihre Freude zu sehen über diese Medaille, weil sie in einem Krimi gewonnen wurde, der so wahnsinnig spannend war. Ja. Es gibt einfach noch mal mehr Kandidaten im NACRA 17. Und es wird nicht einfach. Die beiden haben ihren Trainer zu Jahresbeginn verloren, mussten sich neu aufstellen, ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen. Das war ein bisschen ein Setback. Die sind jetzt aber neu aufgestellt und voller Motivation und Mut. Wir schauen, was serviert wird. Es ist kein Geheimnis, dass die beiden sich keine ganz leichten Winde wünschen.
Ja, die waren in ihren, also Paul auf jeden Fall, in seinem ersten Olympia war er 13., beim zweiten 3. Und jetzt ist ja eigentlich die 1 dran, ne? Muss man ja sagen, mal so rein von den Zahlen her.
Rein systematisch.
Genau.
Wenn die Olympischen
so einfach wäre,
systematisch wären, wenn es so einfach wäre.
Ja.
Da kommt natürlich viel dazu. Wie ich schon sagte, Windbedingungen sind gerade im NACRA für unsere Crew tatsächlich ein bisschen mitentscheidend.
Mhm. Wir kommen zum Kitesurfen mit Leonie Meyer. Viele wundern sich, dass das zum Segelsport dazugehört, weil es ja einfach nur kleine Bretter sind, auf denen die über die Meere kacheln oder Gewässer kacheln. Und dennoch sind es natürlich Segel und sie gehören mit in die Segelmannschaft. Was sagst du zu Leonie Meyer?
Leonie Meyer ist eigentlich ein super Beispiel dafür, dass das zum Segelsport dazugehört, denn sie ist ehemalige Skiffseglerin. Sie hat lange den olympischen 49er FX gesegelt und ein bisschen wie Theresa Steinlein nimmt sie daher auch ihren tollen Überblick über den Kurs, ihre strategischen Möglichkeiten. Denn auch sie ist 10 Kilo leichter als manch eine Top-Athletin im Kiten der Frauen. Und auch dort gilt leider mehr Kilos, mehr Speed. Das muss man kompensieren über andere Stärken. Das ist nicht immer einfach. Unsere beiden Athletinnen im IQ-Foil und im Formula-Kite sind fleißig dabei, Muskelmasse und Gewicht aufzubauen.
Ja.
Wir haben also das gegenteilige Problem von vielen anderen Frauen.
Ja, ich bin mit Jannis Maus befreundet und das ist unser Kitesurfer und ich habe letztes Jahr ihn noch gesehen und da saßen wir zusammen im Drachenboot, da gibt's so ein Rennen, so bei Michael Stichkarp, da darf ich mal mitmachen und da sitzt er auch und ist natürlich ein Tier am Paddel, unfassbar und damals wog er noch irgendwas in den 70ern und jetzt hat er so zugelegt, ich glaube 94 Kilo wiegt er jetzt ohne 1 Gramm Speck, der hat einfach Muskelmasse zugelegt, weil das so das Idealgewicht beim Kiten ist. Unfassbar, was Typen sich draufpacken können an Muskeln, um dann bei Olympia ideal dazustehen.
Jannis ist ein ganz starker Typ. 1,85 groß.
Ja, vielleicht waren es auch 84 Kilo, kann das sein, statt 94?
Ja, genau. Er hat reichlich zugelegt, so viel er konnte, gehört aber auch eher zu den leichteren Athleten, ist ein hochintelligenter Mensch.
Ja.
Chemie studiert, Doktorand erneuerbare Energien, wäre fast mal Pilot geworden. Der hat eine hochinteressante Denke. Und ja, also Jannis ist super interessant zu sehen bei den Olympischen Spielen, weil der hat eine Leistungskurve hingelegt in den letzten 1,5-2 Jahren. Die wünschst du dir für Olympia. War zuletzt in diesem Jahr bei der WM 5. Es fehlte nur ein Müh aufs Podium. Da darf man ganz gespannt sein, was Jannis in die Bucht von Marseille zaubert.
Oh Gott, ja, ich würde es ihm so gönnen. Zum Schluss eine Frage zu dir. Du sagtest mir im Vorgespräch, dass du selbst keine Seglerin bist. Das fand ich total erstaunlich, weil ich immer behauptet habe, als Fußballreporter habe ich immer gesagt, wer nicht Fußball gespielt hat, der sollte nicht Fußballreporter werden. Ist bei dir aber anders.
Ich sehe das auch nicht ganz so, denn dann würde ja niemand von uns jemals über Stabhochsprung berichten dürfen. Ja, das sind, ob du einen Kollegen kennst, der Stabhochsprung macht.
Ja.
Auch darüber wird berichtet. So, Scherz beiseite, Segeln ist natürlich um ein Vielfaches komplexer als Stabhochsprung. Ich mache das schon 30 Jahre. Es ist richtig, dass ich keine Seglerin bin von Hause aus. Ich würde sagen, wenn du mich heute im Hamburger Segelclub auf der einen Alsterseite in einen Opti setzt, würde ich ihn zum NRV, Norddeutschen Regattaverein, auf die andere Seite bringen können. Ich habe natürlich in gut 30 Jahren sehr viel gelernt. Das Schöne ist, dass der Segelsport und vor allem der olympische Segelsport ein sehr offener Sport ist. Man kann mit jedem über alles reden und ich glaube daran, dass die Aufgabe eines Journalisten ist, wiederzuspiegeln, was ist. Und das erfahre ich im Gespräch mit den Seglern. Und dann kann man das auch widerspiegeln.
Zum Schluss noch ein Wort zur Yacht. Tati, natürlich ist die Yacht bei den Olympischen Spielen auch dabei. Erzähl uns kurz, wie alle, die uns hier zuhören, auf yacht.de das Ganze online verfolgen können.
Ja, die Yacht ist, wie ich selbst seit 1992 zumindest mit mir immer vor Ort dabei. Auch manchmal mit anderen Kollegen. Wir nehmen Olympia als sehr wichtiges Thema. Wir wissen, dass es sehr, sehr viele Fans gibt in Deutschland, die das bei uns verfolgen werden. Wir werden täglich bei yacht.de berichten in Stories, in einem Live-Ticker. Wir werden das Ganze begleiten mit einem tollen Preisausschreiben. Da haben wir einen super Preis. Achtet darauf und schaut euch das an. Wir werden natürlich hinweisen auf die TV-Zeiten. Wir berichten euch vom Revier. Wir servieren euch ganz schnell die Medaillenkandidaten. Und natürlich haben wir auch die kleinen Run-Stories, die sich dort ereignen. Bei uns lest ihr die, also schaut rein bei yacht.de.
Tati, ich bin so gespannt. Ich freue mich so sehr auf die Spiele. Und ich hoffe, dass mindestens eins von den 10 Teams eine Medaille holt. Aber ich glaube, es werden mehr. Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe auf 2. Wir drücken die Daumen und wir hören uns wieder. Vielen Dank, Tim.
Danke.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.